Willkommen bei Auweh, dem Podcast über die Stockerauer Au, ihre Schönheit, ihre Konflikte und ihre Zukunft. Vorweg noch einmal der Grund oder Auslöser dieses Podcasts. In der Stockerauer Au, im Natur- und Europaschutzgebiet, wurden von 2022 bis 2025 10 Hektar Auwald großteils kahlgeschlagen, gemulcht, die Wurzelstöcke gefräst und in Stieleichenmonokultur nachgesetzt. Es existiert keine Aufzeichnung über den Baumbestand vor der Maßnahme, lediglich die Behauptung, auf den Flächen standen keine Bäume, nur kranke oder tote Eschen sowie roter Hartriegel und Waldriebe. Das wirkt unglaubwürdig und wenn man sich die Nachbarflächen anschaut, erkennt man eine vielschichtige Struktur, eine auwaldtypische Vegetation. Diese haben wir auch kartiert und kommen zu einem gegenteiligen Ergebnis. Ökologen und Biologen sehen darin eine Verletzung der FFH-Richtlinie, die ja ein Verschlechterungsverbot vorsieht. Wir wollen mit diesem Podcast ein wenig dieses Gebiet und die Donauauen im Allgemeinen skizzieren, euch einen Einblick in diesen wertvollen Lebensraum geben, wie er aussieht, was dort vorkommt, damit ihr euch selbst ein Urteil bilden könnt. In der nächsten Folge werden wir auch die Schlagflächen und die Schlägerungen im Detail beschreiben. Dazu gibt es Karten, Luftbilder, Drohnenaufnahmen und ausgiebige Kartierungen als Beweis, dass diese Maßnahmen nicht nur gegen die EU-Richtlinien verstoßen, sondern auch Teile der Au damit bewusst zerstört wurden. Ihr erinnert euch, es geht ums Naturschutzgebiet inmitten eines Natura 2000 Gebietes. Und somit ist die Stockerauer Au nicht irgendein Wald, sondern ein wichtiges Schutzgebiet, das pfleglich und nach ökologischen Vorgaben behandelt werden muss. Schauen wir ein bisschen genauer hin, auf tote Kronen, auf abgestorbene Äste und auf umgestürzte Bäume. Und auf eine Frage, die sich viele Menschen stellen, wenn sie durch die Au spazieren: Was hat es eigentlich mit dem Eschen- und Ulmensterben auf sich? Ist der Wald krank? Und ja, wenn man heute durch die Au geht und immer wieder Eschen mit lichten Kronen, Äste ohne Blätter entdeckt, abgestorbene Rindenteile, kahle Stellen am Stamm oder auch büschelige Triebe am Stamm, sogenannte Angsttriebe, erkennt, dann kann dieser Eindruck entstehen. Man sieht vielleicht einen Baum sterben und denkt, da stimmt was nicht. Man sieht mehrere sterbende Bäume und denkt sich vielleicht sogar, jetzt stirbt der ganze Wald. Aber stimmt das wirklich? Oder betrachten wir einen Wald manchmal mit falschen Erwartungen? Ein Wald ist kein Park, kein Schlossgarten und schon gar kein Wohnzimmer. In einem lebendigen Wald gibt es junge Bäume, alte Bäume, kranke Bäume, tote Bäume, Sträucher, Gestrüpp, Pilze, Käfer, Spechte, herumliegendes Holz, vermodernde Stämme. Das ist nicht automatisch ein Zeichen von Verfall. Es ist genau das Gegenteil. Es ist das, das den Wald lebendig macht. Das heißt natürlich nicht, dass man das Eschensterben verharmlosen sollte. Das ist real und es ist eine ernste Krankheit. Und es hat viele Eschenbestände in Europa massiv geschädigt. Ähnliches gilt für die Ulmen. Auch sie leiden seit Jahrzehnten unter einer eingeschleppten Krankheit, der sogenannten holländischen Ulmenwelke. Um diese Krankheiten geht's. Aber nicht nur, es geht um Anpassung, um Evolution, um Resistenz, um Totholz und den Unterschied zwischen Wald und Forst. Und um die Frage, ob die Stockerauer Au nicht gerade etwas tut, das wir Menschen oft viel zu wenig zulassen, nämlich lernen, mit der Krise umzugehen. Die Stockerauer Au ist kein beliebiger Wald, denn Europa und Naturschutzgebiete unterliegen besonderen Regeln. Naturnahe, standorttypische Vegetation, stark eingeschränkte wirtschaftliche Nutzung, Erhalt und Wiederherstellung eines günstigen Zustandes, das beschreibt im Detail der Managementplan der Tulnerfelder Donauauen. Werft einmal einen Blick drauf. Klar, die Links wie immer in den Shownotes. Bevor wir über kranke Bäume sprechen, müssen wir uns kurz in Erinnerung rufen. Wir beschäftigen uns hier im Podcast in erster Linie mit der harten Au. Jenem Teil der Au, der etwas höher liegt, nicht mehr jährlich überschwemmt wird, aber trotzdem von der Donau, vom Grundwasser, von alten Flussammern, von Feuchtigkeit, Sedimenten und von einer langen Auenentwicklung geprägt ist. Jener Teil, der auch forstwirtschaftlich interessant ist. Mit dem Bau des Kraftwerks Greifenstein, fertiggestellt 1985, wurde die Dynamik der Donau und damit auch der Au massiv verändert. Oberhalb des Kraftwerks liegt heute ein riesiger Stauraum mit relativ geringen Wasserschwankungen. Die Donau ist gespundet, das bedeutet abgedichtet, und der Kontakt zum Umland und damit auch zur Au weitestgehend unterbrochen. Lediglich der Gießgang darf noch als kleiner Bach durch die Au mäandrieren. Eine wichtige Forderung der Ökologen, die Au wieder ans Donauregime anzuschließen, wurde bis jetzt noch nicht annähernd umgesetzt. Gegen Österreich laufen bereits mehrere EU-Vertragsverletzungsverfahren. Die EU-Richtlinien wurden noch nicht zufriedenstellend in die nationalen Gesetze eingepflegt und die Bewirtschaftungsform scheint nicht konform zu diesen Vorgaben. Der Auencharakter ist geblieben, zum Glück. Aber die große Dynamik, das regelmäßige Kommen und Gehen des Wassers, die ständige Veränderung, das alles ist stark reduziert. Auch das gefährdet das Ökosystem. Und auch das ist eine wesentliche Forderung der FFH-Richtlinie, einen günstigen Erhaltungszustand wiederherzustellen. Ihr habt vielleicht die Berichte über die Lobau und den Nationalpark Donauauen verfolgt. In diesen Gebieten kommt es durch die Sohleneintiefung unterhalb der Staustufe Wien zu einem Grundwasserabfall und im extrem trockenen Frühjahr 2026 zu einer bedrohlichen Bodentrockenheit. Aber zurück ins Zulnerfeld. Die Au wird seit Jahrhunderten auch wirtschaftlich genutzt, Holz war immer wertvoll und die Esche dabei besonders beliebt. Sie wächst rasch, liefert gutes Holz, sie ist elastisch, belastbar und vielseitig verwendbar. Für Werkzeugstiele, Wagenbau, Sportgeräte wie Ski und Rodeln, Möbeln, aber auch im Karosseriebau wurde sie eingesetzt. Das ist grundsätzlich nichts Verwerfliches. Menschen nutzen Wälder, das haben sie immer getan. Die Frage ist aber, ab wann kippt die Nutzung das Ökosystem und ab wann sprechen wir von einem Forst, von einem Wirtschaftswald? Ab wann wird aus einem vielfältigen und vielschichtigen Auwald ein Bestand, der nur mehr nach wirtschaftlichen Kriterien geformt ist, gewinnbringend, berechenbar, leicht bearbeitbar und vor allem wenige Baumarten, kaum Sträucher und der seine ökologische Bedeutung zunehmend verliert? Und genau hier beginnt das Problem. Einseitigkeit. Weniger Arten bedeutet weniger Lebensraum für Tierarten. Aber auch die Umgestaltung des Ökosystems, Veränderung der Vegetation, der Bewirtschaftung, all das beeinträchtigt die Ökologie und nimmt gefährdeten Tierarten ihren Lebensraum. Das lässt die Arten verarmen. Einseitigkeit war in der Natur nie eine gute Idee. Was für den Menschen übersichtlich, planbar und wirtschaftlich attraktiv wirkt, ist ökologisch wertlos, anfällig und wenig resilient. Das berühmte Monokultursyndrom. Kommt ein Schadorganismus, findet er gleich ein reich gedecktes Buffet. Die Esche und das falsche weiße Stängelbecherchen. Die Esche gehört zu den typischen Bäumen der Hartholzau. Sie kommt in fast ganz Europa vor, in unterschiedlichen Klimazonen, auch in Gegenden, die trockener sind als unsere Donauauen. Man sollte also vorsichtig sein, wenn plötzlich so getan wird, als wäre die Esche grundsätzlich nicht mehr zukunftsfit. Das Wort taucht ja recht gern auf, zukunftsfit. Das klingt nach Managementseminar, nach PowerPoint und nach einer gewissen Sehnsucht, komplexe ökologische Prozesse in ein griffiges Schlagwort zu pressen. Aber ein Baum ist kein Firmenlogo und ein Auwald keine übersichtliche Tabelle, sondern ein komplexes Geflecht verschiedener Arten, die im Wechselspiel miteinander und füreinander dieses Juwel schaffen. Die Esche hat ein reales Problem. Wir sind verpflichtet, das zu lösen. Aber die Lösung bedeutet nicht alle Eschen raus, sondern gesunde Eschen erhalten, ihre Vermehrung ermöglichen, Resistenzen aufzubauen. Verursacht wird das Eschensterben durch einen Pilz, mit dem fast liebevoll klingenden Namen falsches weißes Stängelbecherchen. Wissenschaftlich Hymenocyphus fraxineus. Eingeschleppt wurde dieser Pilz aus Ostasien und seit den 1980er Jahren ist er in Europa bekannt und mittlerweile weit verbreitet. Keine Region, die nicht betroffen wäre, in der nicht Bestände reduziert wurden. Die Infektion beginnt oft unspektakulär und es dauert eine Zeit, bis man sie erkennen kann. Die Sporen des Pilzes landen auf den Blättern und von dort dringt der Pilz ins Gewebe ein. Das Pilzgeflecht breitet sich aus, wandert weiter Richtung Stamm und später auch Richtung Wurzeln. Und irgendwann erkennt der Baum, da ist ein Fremdkörper, also wehrt er sich. Und genau das ist das Tragische. Die Esche reagiert auf den Eindringling, aber mit dieser Abwehr kann sie sich selbst schaden. Sie verschließt die befallenen Leitungsbahnen, um den Pilz zu isolieren, und unterbricht damit ihre eigene Versorgung. Wasser und Nährstoffe gelangen nicht mehr ausreichend in die Krone, einzelne Äste sterben ab, die Krone lichtet sich. Wer durch die Au geht, der sieht dann genau dieses Bild. Eine Esche, die oben dürrer wird, weniger Laub, tote Äste, eine Krone, die nicht mehr voll wirkt. Das passiert aber nicht über Nacht, ein jahrzehntelanger Prozess. Und kritisch wird es dann, wenn die Krankheit den Baum so stark schwächt, dass andere Organismen nachrücken. Erreicht nämlich das falsche weiße Stängelbecherchen den Bereich des Wurzelhalses, schädigt es den Baum dort, wo natürlicherweise holzzersetzende Pilze vorkommen. Der Hallimasch zum Beispiel. Der Hallimasch ist kein Bösewicht, auch wenn er in dieser Geschichte eine unangenehme Rolle spielt. Er gehört ganz selbstverständlich in unsere Wälder. Viele kennen ihn sogar als Speisepilz. Ökologisch jedenfalls ist der Hallimasch ein wichtiger Holzzersetzer. Er hilft dabei, abgestorbenes Holz wieder in den Kreislauf des Waldes zurückzuführen und er bereitet gleichzeitig den Lebensraum für im Holz lebende Organismen vor, die sogenannten Xylobionten. Bei einem gesunden Baum hat der Hallimasch keine Chance, aber bei einer geschwächten Esche kann er im Wurzelhalsbereich eindringen. Dort beginnt er Holz zu zersetzen, der Stammfuß und die Wurzeln verlieren Stabilität und irgendwann kann es passieren, dass beim nächsten Sturm eine Esche einfach umfällt. Dann liegt sie da und der Mensch steht davor und sagt, schrecklich, der Wald stirbt. Die Ulme, das Déjà-vu der Baumkrankheiten. Ähnlicher geht es den Ulmern. Auch sie sind typische Bäume der harten Au, vor allem die Feldulme und die Flatterulme. Die Bergulme ist eher ein Baum der höheren Lagen der Alpen und des Alpenvorlandes, also kein typisches Donauauengehölz. Aber Feldulme und Flatterulme gehören hierher in den Auwald, in die Stockerauer Au. Die Krankheit, die den Ulmern zusetzt, ist die sogenannte holländische Ulmenwelke. Verursacht wird sie durch Pilze der Gattung Ophistoma, vor allem Ophistoma ulmi und dessen aggressivere Mutation Ophistoma novi ulmi. Die Sporen werden durch den Ulmensplintkäfer, eine Borkenkäferart, übertragen und gelangen somit direkt in den Stamm. Der Name ist übrigens ein wenig irreführend. Die Krankheit heißt nicht so, weil sie aus Holland stammt, sondern weil sie dort erstmals massiv aufgetreten ist und wissenschaftlich beschrieben wurde. Der Pilz wurde ebenfalls aus Ostasien, vermutlich mit Furnierhölzern, eingeschleppt. Und die Wirkungsweise ähnelt dem Eschenpilz. Die holländische Ulmenwelke hat europaweit enorme Schäden verursacht. Viele Ulmenbestände wurden dezimiert und große Feldulmen sind selten geworden. Aber auch hier lohnt sich ein zweiter Blick. Die Ulme hat eine sehr lange Krankengeschichte. Aus Pollenuntersuchungen weiß man, dass es bereits vor mehreren tausend Jahren massive Ulmenrückgänge gab. Vor etwa 4.000 bis 6.000 Jahren fand in Europa ein massives Ulmensterben statt. Die Ursachen sind bis heute nicht restlos geklärt. Krankheiten, Bakterien, Viren oder Pilze spielten wahrscheinlich eine Rolle. Klimawandel im Lauf der Eiszeiten. Wahrscheinlich mehrere Faktoren gemeinsam. Die Natur ist selten monokausal, auch wenn wir Menschen das gerne hätten. Doch eins ist entscheidend. Die Ulmen verschwanden nicht. Sie gingen zurück, sie wurden geschwächt, Bestände brachen ein, aber sie erholten sich auch wieder, kamen zurück als gestärkte, resiliente oder immune Population, angepasst. Ein derartiger Prozess kann Jahrhunderte oder noch länger dauern. Man nennt das Evolution. Aus dem vielfältigen Genpool durch Mutationen am Baum selbst oder auch durch schlafende und jetzt frisch erwachte und aktivierte Gene entstand eine gesunde Population, die sich wieder verbreiten konnte. Bis zur nächsten Kalamität, bis zur nächsten Bedrohung. Survival of the fittest. Das Überleben der am besten Angepassten. Heute sehen wir erneut ein Ulmensterben. Aber auch diesmal reagieren nicht alle Ulmen gleich. Die Bergulme leidet besonders stark, die Feldulme wird ebenfalls geschädigt, vor allem größere Bäume ab etwa 15 cm Stammdurchmesser. Aber gerade die Feldulme hat eine interessante Strategie. Sie treibt häufig wieder aus, Stockausschlag, Wurzelsprosse und junge Ulmen erscheinen immer wieder. Auch erreichen viele Feldulmen die Samenreife und so können sie sich weiter fortpflanzen. Wer in Stockerau genau hinschaut, findet Ulmensprösslinge und junge Ulmen nicht nur in der Au, sondern auch auf vielen Ruderalflächen, an Wegrändern, auf der Marienhöhe und sogar im Stadtgebiet. Als prominentestes Beispiel direkt auf dem Sockel der Pestsäule. Die Feldulme gibt also keineswegs auf. Auch sie arbeitet bereits an ihrer Strategie. Und dann gibt es da noch die Flatterulme. Sie gilt als deutlich widerstandsfähiger gegenüber der Ulmenwelke. Sie ist ein typischer Auwaldbaum, oft erkennbar an ihren auffälligen Brettwurzeln. Eine große Flatterulme kann fast schon ein wenig mangrovenartig wirken. Kein Wunder, ist sie doch an häufig überschwemmte Standorte, wechselnde Wasserstände und die Auenbedingungen angepasst. Gerade die Ulmen zeigen also sehr schön, eine Krankheit trifft nicht nur einfach eine Baumart als Ganzes, sie trifft Individuen. Manche sterben, manche überleben und viele treiben wieder aus. Manche zeigen Widerstandskraft und genau dort beginnt die Zukunft. Und was besonders wichtig ist, die Ulme ist eine essentielle Futterpflanze für zahlreiche Schmetterlingsraupen. Einige davon sogar auf die Ulme angewiesen. Und der Schmetterlingsraupe, die am Ulmerblatt frisst, oder dem Vogel, der den Samen schnabuliert, denen ist es egal, wie groß oder alt der Baum ist. Und damit kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Ist ein kranker Baum schon ein kranker Wald? Und die Wissenschaft sagt klar und deutlich Nein. Und genau hier liegt eins der größten Missverständnisse im Umgang mit naturnahen Wäldern oder vielleicht die Spange Naturwald und Forstwirtschaft. Viele Menschen erwarten von einem Wald, dass er ordentlich ausschaut. Die Wege sollen frei sein, die Stämme sollen gerade stehen, Äste sollen nicht herumliegen, Sträucher sollen nicht zu dicht sein und wenn ein Baum stirbt, dann wirkt das sofort wie ein Problem. Verständlich irgendwie, denn wir sind an Parks, Gärten und aufgeräumte Kulturlandschaften gewöhnt. Aber ein naturnaher Wald funktioniert anders. Ein Auwald ist kein gleichförmiger Bestand aus einer Baumart. Er ist ein vielschichtiges System, im wahrsten Sinne des Wortes. Es beginnt unter der Erde. Dort wurzeln Bäume, Sträucher, Kräuter und Gräser. Dort leben Pilze, Bakterien, Regenwürmer, Fadenwürmer, Käferlarven, Asseln, Spinnen, Mäuse und weitere unzählige Organismen. Dort beginnt der Kreislauf, abgestorbene Wurzeln werden abgebaut, von Pilzen zersetzt, von Käfern gefressen, Nährstoffe werden freigesetzt, Humus entsteht und der Kreislauf schließt sich. Über dem Boden finden wir die Krautschicht, Bärlauch, Schneeglöckerl, Waldmeister, Brennnesseln, Glockenblumen, Gräser, aber auch junge Sämlinge. Diese Schicht schützt den Boden vor Erosion und Austrocknung, hält Feuchtigkeit und bietet Nahrung und Deckung für viele Tiere. Manche Pflanzen nutzen nur ein kurzes Zeitfenster im Frühling. Schneeglöckerl und Bärlauch etwa wachsen, blühen und speichern Energie, bevor die Bäume ihr Laubdach schließen. Sie nutzen also das Licht der wenigen Wochen, in denen der Waldboden noch hell ist. Und danach verschwinden sie oberirdisch wieder. Frühlingsgeophyten nennt man solche Pflanzen. Ab etwa 1,5 Metern beginnt die Strauchschicht. Verholzende Gewächse, Hartriegel, Pfaffenkapperl, Faulbaum, Weißdorn, Holunder, Hasel, Liguster, Kreuzdorn und zahlreiche weitere. Ein klassisches Gestrüpp, urwaldartig, dicht, fast undurchdringbar. Und was für uns unordentlich ausschaut, ist für die Tiere oft lebensnotwendig. Vögel brüten darin, Insekten nutzen die Blüten und Blätter, Raupen fressen an bestimmten Sträuchern, Dornen schützen vor Fraßfeinden und Bären ernähren die Vögel. Der Faulbaum etwa ist für viele Insekten wichtig und der Zitronenfalter braucht den Faulbaum oder den Kreuzdorn zwingend als Raupenfutterpflanze. Ohne Faulbaum oder Kreuzdorn kein Zitronenfalter. Verschwindet der Faulbaum, verschwindet auch der Zitronenfalter. Und über die Strauchschicht folgen die Baumschichten. Kleinere Bäume wie der Feldahorn, die Traubenkirsche, Feldulme oder Grauerle, sie erreichen 15 bis 20 Meter. Und darüber erheben sich die eigentlichen Auriesen. Eschen, Pappeln, Linden, Stieleichen, über 30 Meter hoch. Und dazwischen klettern Waldrebe, wilder Wein und das Waldgeißblatt als Lianen in die Höhe. Diese Schichten sind natürlich nicht sauber voneinander getrennt. Sie fließen ineinander, gehen ineinander über. Ein Baum beginnt als Sämling in der Krautschicht, wächst durch die Strauchschicht und erreicht irgendwann die Baumschicht. Und dann verändert er mit seiner Krone wieder die Bedingungen am Boden. Er spendet Schatten, hält Feuchtigkeit, reduziert das Licht, schafft neue Nischen und verdrängt andere Arten, wie etwa den lichtliebenden roten Hartriegel, der ursprünglich als Pionier diese Stelle besiedelt hat. Ein Wald ist also nicht einfach eine Ansammlung von Bäumen, sondern ein Geflecht aus Lebensräumen, und zu diesem Geflecht gehört auch das, was wir gerne als Abfall bezeichnen. Totholz. Totholz ist kein Müll. Es ist kein Zeichen von Unordnung. Totholz ist ein essentieller Lebensraum. Ein abgestorbener Ast, ein liegender Stamm, eine morsche Wurzel. All das ist Nahrung, Kinderstube, Versteck, Wasserreservoir und Pilzgarten zugleich. Käferlarven entwickeln sich darin, die Pilze besiedeln das Holz, Moose und Flechten wachsen darauf, Amphibien finden darunter und darin Feuchtigkeit und Unterschlupf. Spechte zimmern Höhlen entstehendes Totholz und später nutzen andere Tiere diese Höhlen, Meisen, Kleiber, Fledermäuse, Siebenschläfer und auch Eichhörnchen. Ökologen sagen manchmal etwas scherzhaft, ein Baum beginnt erst nach seinem Tod so richtig zu leben. Das klingt zwar ein bisschen abgefahren, aber ist gar nicht so weit hergeholt. 841 Käferarten wurden in den Donauauen bestimmt und davon sind 640, also 73%, auf Totholz angewiesen. Ein lebender Baum stellt das Kronendach, spendet Schatten, produziert Sauerstoff, bindet CO2. Ein toter Baum wird etwas anderes. Er wird Nährstoffspeicher, Pilzsubstrat, Käferwelt, Nistplatz, Amphibienversteck, Humusquelle. Er lebt in diesem Sinne als essentieller Lebensraum weiter, und zwar über Jahrzehnte. Gerade in trockenen Phasen kann das Totholz erstaunlich wichtig sein. Ein vermodernder Stamm oder Ast speichert Feuchtigkeit. Unter ihm bleibt es kühler und feuchter. Für Molche, Frösche, Schnecken, Asseln und viele Insekten bietet so ein Stück Holz wertvollen Schutz und damit auch Lebensraum. Und dennoch wird das Totholz oft entfernt, weil es unordentlich ausschaut, weil es als gefährlich gilt, weil man meint, ein sauberer Wald sei ein gesunder Wald. Ein aufgeräumter Wald ist ein artenarmer Wald. Ein Wald ohne alte Bäume, sterbende Bäume, tote Bäume, ohne Strauchschicht, ohne Dickicht und ohne herumliegendes Holz mag ordentlich ausschauen. Aber er ist ökologisch verarmt. Und er bietet kaum Nischen, weniger Nahrung, weniger Verstecke und damit auch weniger Vielfalt. Wald oder Forst? Hier lohnt sich ein kurzer begrifflicher Einschub. Wald und Forst werden im Alltag oft gleich verwendet. Ökologisch und praktisch ist aber genau das Gegenteil der Fall. Man kann es mit einer Wiese und Rasen vergleichen. Zahlreiche Gräser und blühende Kräuter als Nahrungsquelle und Lebensraum oder eine auf einige schnittfeste Arten reduzierte Fläche, vorwiegend zur menschlichen Nutzung. Ein Forst ist auf wirtschaftliche Nutzung ausgerichtet. Er soll gut zugänglich sein, planbar, wirtschaftlich kalkulierbar und vor allem maschinell bearbeitbar. Das wird häufig zu gleich alten Beständen, geraden Reihen, wenig Strauchschicht, wenig Totholz und oft nur einer einzigen Baumart. Das erinnert mehr an einen Acker mit Bäumen als an einen Wald. Ein naturnaher Wald hingegen ist vielfältiger. Er ist nicht ordentlich, nicht aufgeräumt. Er ist stellenweise dicht, unübersichtlich, manchmal fast undurchdringbar. Und dort stehen junge neben alten Bäumen, gesunde neben kranken, lebende neben toten. Es gibt Lichtungen, wenn ein Baum fällt. Es gibt Dickicht, wenn die Sträucher nachrücken. Es gibt Schatten, Feuchtigkeit, trockene Stellen, morsche Stämme, Pilze, Käfer und Vögel. Kurz gesagt, Struktur. Und die Struktur ist in der Ökologie kein Luxus, sondern Grundlage. Ein vielfältiger Wald ist ein widerstandsfähiger, nicht unverwundbar, aber resilienter. Wenn eine Baumart geschädigt wird, bleiben andere. Wenn ein alter Baum fällt, entsteht Licht für junge Bäume. Wenn Totholz liegen bleibt, entstehen Lebensräume für Arten, die sonst verschwinden würden. Ein Forst will Gleichmäßigkeit. Und ein Wald lebt von der Ungleichmäßigkeit. Und genau deswegen ist es so problematisch, wenn man in Naturschutzgebieten mit Denkmustern eines Wirtschaftswaldes arbeitet. Kommen wir zurück zur Esche und zu Ulme. Die entscheidende Frage lautet nicht, können oder sollen wir jeden Baum retten? Denn das können wir sicher nicht. Die entscheidende Frage lautet, welche Bäume überleben und warum? Stellen wir uns zwei Eschen vor. Beide wachsen in der Stockerauer Au und beide werden vom falschen weißen Stängelbecherchen infiziert. Beide stehen im selben Klima, im selben Wald, vielleicht nur wenige Meter voneinander entfernt. Die eine stirbt, die andere bleibt vital. Warum? Genau diese Frage beschäftigt Forscherinnen und Forscher in ganz Europa. Und die Antwort ist, nicht alle Eschen sind gleich anfällig. Es gibt widerstandsfähigere Individuen. Es gibt Bäume, die mit der Krankheit besser zurechtkommen. Vielleicht, weil ihre Abwehrreaktion anders funktioniert. Vielleicht, weil sie den Pilz besser begrenzen. Und vielleicht, weil ihr Erbgut ihnen einen Vorteil verschafft. Und das ist beobachtbare Evolution in Echtzeit. Survival of the fittest. Es wird oft falsch übersetzt als Überleben des Stärksten. Gemeint ist aber Überleben der Bestangepassten. Nicht der dickste Baum gewinnt automatisch, nicht der höchste, nicht der schönste, sondern jener, der unter den gegebenen Bedingungen am besten zurechtkommt, sich am besten anpassen kann, am längsten überlebt und die meisten Samen verteilen kann. Sobald eine Krankheit eine Population trifft, sterben viele empfindliche Individuen. Aber einige überleben und die Überlebenden geben ihr Erbgut weiter. Langfristig entsteht dadurch eine widerstandsfähige Population. Das ist kein romantischer Prozess. Es ist hart. Es bedeutet Verlust. Es bedeutet tote Bäume, Lücken im Wald. Aber es bedeutet eben nicht automatisch das Ende. Es ist ein Anfang. Denn auch die Lücke hat im Wald ihren Platz. Sukzession, also das Nachfolgen von anderen Arten. Und wir beginnen wieder bei Null. Gräser, Kräuter, die unter dem Kronendach nicht gedeihen, finden hier das Licht, das sie brauchen. Dann kommen die Sträucher, die Bäume. Und dazwischen nähern sich die Schmetterlinge und die Wildbienen von den Blüten. Die Au war stets ein dynamischer Lebensraum, geprägt von Veränderungen, Sukzession und vor allem von der Vielfalt. Und bei den Ulmen schaut es genauso aus. Manche Arten und Individuen reagieren empfindlicher, andere sind widerstandsfähiger. Die Flatterulme scheint deutlich besser zurechtzukommen. Die Feldulmen treiben wieder aus und schaffen es locker bis zur Samenreife. Junge Ulmen könnt ihr in der ganzen Au entdecken. Die Krankheit verändert die Ulmenbestände, aber sie löscht sie nicht einfach aus. Und genau deshalb ist es so wichtig, gesunde, ältere Eschen und Ulmen zu erhalten. Wenn ein Baum inmitten eines Krankheitsgeschehens vital bleibt, dann ist das nicht irgendein Baum. Es ist möglicherweise der Träger wertvoller genetischer Eigenschaften. Oder einfacher gesagt, es könnte einer der Zukunftsbäume sein. Jeder resiliente, resistente oder widerstandsfähige Baum, der voreilig gefällt wird, ist auch ein Stück verlorene Anpassung, ein Stück verlorene Möglichkeit, ein Stück verlorener Au. Europaweit wird intensiv zum Eschen- und Ulmensterben geforscht. Bis zu 5% der Eschen gelten bereits als immun und viele weitere als resistent oder teilresistent. Sie gilt es zu erhalten, zu vermehren. Das sind unsere Zukunftsbäume. Und viele weitere sind am Weg dorthin, tragen bereits Teile des zukünftigen Genoms in sich, brauchen vielleicht noch 2, 3 Generationen. Doch wenn wir sie voreilig fällen, nehmen wir der Natur ihre Immunität. Schaut man sich das Tulnerfeld aus der Luft an, etwa mit Google Earth oder Niederösterreich Atlas, sieht man recht schnell, was in den letzten Jahrzehnten aus vielen Auwaldflächen geworden ist. große gleichförmige Bestände, Hybridpappelplantagen, Forstflächen, die mit schweren Maschinen bewirtschaftet werden, monokulturartige Strukturen, gerade Reihen, große Schläge. Und dazwischen liegt die Stockerauer Au, fast wie ein gallisches Dorf. Nicht unberührt, nicht perfekt, doch oft fast dschungelartig, wild, Dickicht, Lianen, Gestrüpp, aufgeregte Vögel und im Vergleich zu den Nachbarrevieren strukturreich und naturnah. Man erkennt noch alte Geländestrukturen, ehemalige Arme, Höhenunterschiede, feuchtere und trockene Bereiche. Eine Standortkarte der Au zeigt das besonders schön. Dieses Gebiet war durch seine Auencharakteristik nie so ganz einfach zu bewirtschaften wie trockenere oder gleichförmige Flächen. Das war vielleicht das Glück der Stockerauer Au. Mitte der 80er Jahre kam dann stärker der Naturschutzgedanke auf, auch in Stockerau, und man begann ein Naturschutzgebiet vorzubereiten. 1993 wurde dies vom Gemeinderat einstimmig beschlossen und 1999 vom Land Niederösterreich verordnet. Und dazwischen fanden zahlreiche Untersuchungen statt, die ein Naturschutzgebiet rechtfertigen. Seit 2005 liegt die Stockerauer Au zudem im Europaschutzgebiet Tullnerfelder Donauauen. Und seit Mitte der 80er Jahre wurde die Stockerauer Au bewusst naturnahe bewirtschaftet. Man hat Naturschutz gepflegt und angewandt. Und das ist nicht nur ein Etikett, ein Slogan eines Tourismusbüros, sondern gelebter, angewandter Natur- und Artenschutz. Den Vorgaben der Experten und Fachleute folgend und letztlich seit 2005 auch dem Managementplan der Tullnerfelder Donauauen. Ein Naturschutzgebiet ist nicht einfach ein Wald mit einem hübschen Schild, wie auf dem Foto. Es bedeutet, dass hier andere Maßstäbe gelten müssten als in einem Wirtschaftswald. Die Wege müssen zwar gesichert werden, und entlang der 23 Kilometer Spazierwege darf natürlich niemand von einem umstürzenden Baum oder einem herabfallenden Ast erschlagen werden. Aber wenn der Baum oder der Ast nicht mehr auf den Weg fallen kann, wenn er keine Gefahr mehr darstellt, warum muss man ihn dann fällen und entfernen im Naturschutzgebiet? Die zentrale Frage muss also lauten, was braucht ein Ökosystem und nicht, was ist am bequemsten zu bewirtschaften, was schaut am ordentlichsten aus, was liefert in einigen Jahrzehnten das wertvollste Holz? Was zählt, ist die Vielfalt, die Struktur, die natürlichen Prozesse und die Anpassungsfähigkeit des Auwaldes. Wenn Eschen und Ulmen in der Stockerauer Au überleben sollen, dann brauchen sie Raum und Zeit. Sie brauchen Naturverjüngung und sie brauchen vor allem die Chance, ihr Erbgut weiterzugeben. Das gilt besonders für jene Bäume, die trotz der Krankheit vital bleiben. Und vielleicht stehen genau dort schon die Eschen und Ulmen, aus denen die nächste Generation hervorgeht. Und vielleicht entsteht in der Stockerauer Au Fraxinus excelsior stockerauiensis, die immune Esche. Und helfen, dem Wald helfen, heißt nicht automatisch, alles Kranke zu entfernen und durch scheinbar Gesundes zu ersetzen. Wir wissen nicht, was mit der Eiche in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten passiert. Kommt eine Krankheit, die die Stieleiche befällt? Und wenn wir dann eine Eichenmonokultur haben, dann wird es der Eiche vielleicht noch schlechter als der Esche gehen. Helfen heißt aber mit Sicherheit auch nicht, mit schweren Forstmaschinen hineinzufahren und alles rauszuräumen. Helfen heißt aber mit Sicherheit auch nicht, einen vielfältigen Auwald in einen vermeintlich oder vorgeblich zukunftsfitten Stieleichenbestand umzubauen. Die Stieleiche ist selbstverständlich eine wichtige Baumart und ein klassisches Augehölz. Aber der Auwald ist auch kein Stieleichenacker. Ein Auwald besteht nicht aus einer Lieblingsbaumart, die man flächig ausrollt, weil sie gerade ins Konzept passt, weil sie hohe Erträge verspricht. Ein funktionierender Auwald lebt von der Mischung von Esche, Ulme, Linde, Pappel, Ahorn, Eiche, Traubenkirsche, Weißdorn, Faulbaum, Pfaffenkappel, Kräutern, Totholz, aber auch offenen Stellen. Helfen heißt also nicht vorschnell eingreifen, beobachten, dokumentieren, vitale Altbäume markieren und erhalten, Naturverjüngung zulassen und unterstützen, Totholz dort belassen, wo es möglich ist, Strauchschichten nicht als Gestrüpp verachten und alte Bäume nicht als Sicherheitsrisiko sehen und vor allem nicht jede Krankheit als Freibrief für den forstlichen Umbau verwenden. Denn die Krankheiten gehören zur Natur. Das klingt hart, ist aber so. Pilze, Bakterien, Viren, Insekten, all das setzt den Pflanzen zu. Aber die Krankheiten treiben auch die Evolution an. Sie selektieren, sie verändern Populationen, sie schaffen Raum für Anpassung. Man sollte schon sehr bedacht sein, wo und wie man eingreift und was man möglicherweise dabei zerstört. Bäume sind nicht nur Holz. Und die Esche ist nicht nur ein Stamm mit Marktwert. Die Ulme ist nicht nur ein Baum, der forstlich vielleicht wenig interessant ist, weil er wegen der Ulmenwelke selten alt wird. Beide sind Lebensräume, Nahrungspflanzen, Strukturgeber und Teil eines ökologischen Netzes. Viele Insekten sind auf bestimmte Baumarten oder Sträuche spezialisiert. Andere brauchen bestimmte Zersetzungsstadien von Holz. Und wiederum andere brauchen Höhlen, Risse, Mulm, feuchte Wurzelteller oder sonnenbeschienene Stämme. Je vielfältiger der Wald, desto mehr dieser Nischen gibt es. Und je mehr wir vereinfachen, desto mehr verlieren wir. Man kann natürlich einen kranken Baum fällen und junge Eichen setzen. Dann steht dort wieder ein Baum. Auf dem Papier ist die Fläche vielleicht sogar wieder bestockt. Aber ökologisch ist das nicht dasselbe. Eine junge Pflanzung ersetzt keinen alten Baum, keine Höhle, keinen Mulmkörper, keine jahrzehntelang gewachsene Struktur, keine genetisch angepasste Esche und keine Ulme, die gelernt hat, immer wieder auszutreiben. Die Stockerau-Au ist nicht irgendein dekorativer Grüngürtel am Stadtrand. Sie ist Lebensraum, Klimaanlage, Luftreiniger, Trinkwasserreservoir, Hochwasserschutz, Erholungsraum und sie ist ein Artenarchiv. Sie ist ein Rest jener Aulandschaft, die entlang der Donau einst viel weiter verbreitet war. Und gerade deswegen wäre es fatal, sie nur unter dem Blickwinkel der Bewirtschaftung zu betrachten. Das Eschen- und Ulmensterben wird gerne als Argument verwendet. Seht her, die Bäume sind krank. Wir müssen den Wald umbauen. Wir müssen ihn zukunftsfit gestalten. Wir müssen handeln. Ja, handeln kann schon notwendig sein. Aber wenn man einen kranken Wald stabilisieren will, dann muss man die Vielfalt fördern, nicht die Vielfalt reduzieren. Man muss die widerstandsfähigen Individuen erhalten und nicht alles entfernen, was nicht in ein vereinfachtes Zielbild passt. Man muss natürliche Prozesse zulassen, wo sie möglich sind, und man muss akzeptieren, dass ein Naturschutzgebiet nicht wie ein Wirtschaftswald aussehen kann. Das Eschensterben ist ernst, die holländische Ulmenwelke ebenso. Beide Krankheiten verändern unsere Wälder und sie haben bereits viele Bäume geschädigt, viele Bestände verändert und sie werden uns noch lange begleiten. Aber weder die Esche noch die Ulme sind deshalb erledigt. Europaweit werden beide Baumarten gründlich beforscht. Es gibt widerstandsfähigere Individuen, es gibt Hinweise auf Resistenz und Anpassung, es gibt Naturverjüngung, es gibt Überlebende. Und genau diese Überlebenden sind entscheidend. Unsere Pflicht ist es, sie nicht ausgerechnet dann zu entfernen, wenn sie uns zeigen, dass sie mit der Krankheit besser zurechtkommen als andere. Ältere vitale Eschen und Ulmen müssen erhalten bleiben, wo immer das möglich ist. Sie tragen wahrscheinlich jene Eigenschaften in sich, die die nächsten Generationen brauchen. Sie sind nicht nur die Bäume der Gegenwart, sie sind die genetischen Brücken in die Zukunft. Also ein kranker Baum ist noch nicht automatisch ein kranker Wald. Ein toter Baum ist nicht nutzlos, ein Pilz nicht automatisch ein Feind und ein Wald, der unordentlich ausschaut, ist ökologisch gesünder und vor allem widerstandsfähiger als ein sauber aufgeräumter Bestand. Das Eschen- und Ulmensterben zeigt uns aber auch, wie verletzlich die Wälder sind. Und es zeigt uns auch, wie Anpassung funktioniert. Nicht schnell, nicht sauber und nicht ohne Verluste, aber stetig. Die Natur sortiert, probiert, verwirft und beginnt von vorne. Manche Bäume sterben, andere überleben. Und aus den Überlebenden wird die Zukunft entstehen. Und wenn wir der Au helfen wollen, dann nicht, indem wir sie vereinfachen, sondern indem wir ihre Vielfalt erhalten und fördern. Ihre alten Bäume, ihre jungen Bäume, ihre Sträucher, ihr Totholz, die Artenvielfalt, die scheinbare Unordnung. In den nächsten Folgen schauen wir uns auch die ökologischen Nischen der Au genauer an. Wer lebt wo? Warum braucht der Zitronenfalter den Faulbaum? Warum sind Totholzkäfer so spezialisiert? Weshalb wachsen Schneeglöckchen und Bärlauch nur in diesem kurzen Zeitfenster im Frühling? Und was hat das alles mit Bewirtschaftungsformen wie Hochwald, Mittelwald und Niederwald zu tun. Und weiters werden wir einen kurzen Ausblick auf die Arthouse-Konvention geben, die Säumigkeit der Republik bei der Umsetzung der EU-Richtlinie. Ja, danke fürs Zuhören. Das war's für heute mit AW, diesmal über das Eschen- und Ulmensterben, über die Stockerauer Au, ihre Schönheit, ihre Konflikte und ihre Zukunft. Bleibt neugierig und schaut beim nächsten Spaziergang etwas genauer hin. Und wenn ihr eine alte Esche seht, die trotz allem noch vital dasteht, dann schaut ihr nicht auf einen Baum, dann blickt ihr vielleicht bereits in die Zukunft. Danke fürs Zuhören, bis bald, Stoffelix von Die Journaille.
Timber!